Ihr hört den kritischen Filmpodcast heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Tino Hahn.
Hallo.
Und wir schauen in die Glaskugel. Wir machen Vorhersagen für das Jahr 2026. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, dass wir diese verrückte Tradition nochmal aufleben lassen. Tino, du kommst gerade aus der U-Bahn, oder? Du warst heute in Hamburg bei Kino Plus, hast da noch irgendwie ein Video zu den Oscar-Nominierungen gemacht und jetzt auch noch in diesem Podcast.
Ja, und noch ein Video zu den größten Filmen, also zu den Filmen, wo man sich 2025 am meisten drauf freut. 2026, ich lebe noch in der Vergangenheit.
Ja, ich wollte gerade sagen, Man Out of Time. Ja. Aber hast du ein paar Predictions auch dabei für diese Folge?
Habe ich in der Tat 5 Stück. Ich hoffe, die reichen aus. Und es wird ja wieder spannend, wie sehr ihr die durchgehen lasst und wie wir oder wie ich und Lukas oder ich und Christian die jeweiligen anderen Predictions durchgehen lassen.
Letztes Mal waren sie sehr out there von dir auf jeden Fall, wo es so war. Ja, okay, lassen wir.
Ja, auf den Thermomix-Film warten wir immer noch.
Naja, es war aber der im einen Film. Stimmt, der ist nicht rausgekommen, oder? Und das ist rausgekommen, wo zumindest dieses Thermomix-Feature drin war. War das nicht bei der Vierer?
Ja, in der Tat. Ich habe keine Ahnung, ob der Film rausgekommen ist. Also mir wäre jetzt im letzten Jahr im Kino in keinem Film ein Thermomix aufgefallen.
Mhm. Thermomix erobert in der Vierer die Kinoleinwand auf vorwerk.de.
Vorwerk.de ist immer meine Quelle für Filmnews, das muss ich sagen.
Das ist tatsächlich so, ja. Ja, ja. Ja, krass. Müssen wir jetzt auf jeden Fall dann drüber reden. Wir schauen ja immer so ein bisschen, was könnte in diesem Film ja passieren. Und dann gehen wir natürlich vorher unsere Tipps von letztem Jahr durch und beömmeln uns über das, was wir da irgendwie noch geglaubt haben, was irgendwie passieren könnte. Ganz kurz, jetzt gerade waren die Oscar-Nominierungen. Viel Quatsch dabei, hatte ich so das Gefühl. Lukas, du auch?
Ja, doch, total. Also, dass dieser seltsame Formel-1-Werbefilm derart hoch gehandelt wird, das ist schon auch ein bisschen absurd. Und auch zum Beispiel Frankenstein, da merkt man einfach, dass so eine grundlegende Sympathie für den Herrn Del Toro doch sehr weit reicht. Und auch wenn irgendwo in den Wäldern Holz gehackt wird, dann scheint man das von der Academy heute sehr hoch zu halten. Also, ich war ein bisschen irritiert, was da durchgewunken ist, aber es gibt ja jedes Jahr diese anonymen Ballots, diese kurzen Interviewsequenzen mit den Votern von der Academy. Und wenn man die einmal gelesen hat, dann versteht man schon, wie solche Sachen zustande kommen. Also ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht.
Tino, was
Ja, dazu? Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also das mit Formel 1 in den technischen Kategorien verstehe ich das noch, aber dass er dann auf einmal der beste Film sein können sollte, das finde ich auch bizarr. Genauso bei dem Best International Feature Film. Das ist auch immer, alle Filme müssen sich immer durch politische Themen beweisen. Sentimental Value kann wieder rein, weil ein Mann als gescheitertes künstlerisches Genie inszeniert wird. Der ist dann auch noch für besten Film allgemein nominiert, während dann ein einfacher Unfall sich dann nur in dieser Kategorie tummelt. Also es ist alles so ein bisschen ja betrüblich, aber halt das, nur enttäuschend, nicht überraschend.
Das Ganze auf jeden Fall ein vielfacher Unfall, da sind wir, glaube ich, alle sich einig.
Ja, so wie unsere Vorhersagen im letzten Jahr, da müssen wir jetzt diesmal wieder reinschauen, was wir da so gedacht haben. Ich kann noch mal sagen, dass es gibt ja auch den Katz Discord und da gibt es auch einen Channel und da haben wir das sträflich vernachlässigt, was aber vielleicht auch für die gesamte so Verbrainrottung steht des Online-Raums, ist, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ihr könnt eure Vorhersagen reinposten und dann wurde, glaube ich, nur ewig diskutiert, ob zwei verschiedene Schauspieler, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, ob die sich ähnlich sehen oder nicht. Und dann wurde so ein bisschen vergessen, dass man noch Vorhersagen machen kann. Auf jeden Fall haben so ein paar Leute Vorhersagen gemacht. Da ist auch ein bisschen was wahr geworden. Hülya hat zum Beispiel getippt, dass Emilia Perez unter 3 Oscar gewinnen bleiben wird und der beste Animationsfilm an Flow gehen wird. Also so ein paar Leute hatten da einen richtigen Riecher. Jetzt müssen wir schauen, wie war das bei uns selbst. Wir fangen mal an, ich fange mal an mit meiner ersten Prediction, das ist nämlich auch, glaube ich, die einzige, die wahr geworden ist. Und zwar habe ich getippt, es wird bei den Oscars eine große Opening-Nummer mit Tanz und Gesang geben und nicht nur einen Monolog. Und das war ja lange nicht so. Ich glaube, das letzte Mal war Neil Patrick Harris. Und als es dann hieß, Conan macht das, dachte ich, der wird sich doch wieder trauen. Und es war tatsächlich so. Er hat dann einen Song gesungen. Ich habe den Song schon wieder komplett vergessen, weil ich ihn tatsächlich erstaunlicherweise nicht so doll fand in der Moderation dieser Gala. Er ist ja wirklich sehr witzig, so spontan, ne, im Podcast irgendwie, impromäßig. Paar starke Gags waren dabei. Ich fand dieses It's the halftime of the show, so it's time for Kendrick Lamar to come out to call Drake a pedophile. Das fand ich einen starken Witz. Aber sonst blieb es bei mir so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Wie fandst du ihn bei den Oscars, Lukas?
Ja, ich muss sagen, als jemand, der doch eine relativ große Sympathie für Conan O'Brien hat und auch gelegentlich in den Podcast reinhört und so, war das schon sehr unspektakulär. Da ist das Korsett Oscars wahrscheinlich dann doch enger, als man denkt. Ich finde, bei diesem Punkt, den du natürlich bekommst, muss man sagen, wir, also Tino und ich, waren beide auch sehr eigentlich sicher, dass das passiert. Also ich sag sogar im Podcast letztes Jahr noch, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Und
das
wir
sagt man aber immer bei irgendwelchen Predictions. So muss man
das sagt man nun aber nicht bei allem. Also dass irgendwie Markus Söder da bei den Fantastischen Tieren auftaucht oder so, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Und der Thermomix-Film ist auch nicht sehr wahrscheinlich. Aber da hatten wir dich fast so zum Gegenteil irgendwie. Es gibt keine Nummer. Oder Tino wollte dich darauf unterhandeln, dass er dabei irgendwie ein Sombrero trägt oder sowas, aber ja, also das ist ein Punkt, den hast du dir verdient, aber da hätten wir wahrscheinlich auch ein bisschen härter sein müssen. Aber gut, das ist rückblickend zu sagen, leicht gesagt. Und
Nein, das ist auch nicht. Ihr müsst im Film des Jahresturnier auch bei den Todeskategorien nicht euch irgendwas ausdenken. Man muss nicht so hart sein. Ihr könnt einfach sagen, das war eine Prediction. Schön, du hast einen Punkt. Fertig so ungefähr. Was war denn bei dir die Eins, Lukas?
Wir gönnen ihn dir von Herzen. Meine Nummer Eins ist, muss ich sagen, gar nicht so falsch an der Welt vorbei, aber dann trotzdem nicht. Punkte würde ich. Mein erster Tipp war, dass Netflix Livestreaming-Filmpremieren einführt, wie bei YouTube-Premieren oder beim Criterion-Channel. Und im letzten Jahr ist das Live-Programm von Netflix drastisch gewachsen, also sowas wie die SAG-AFTRA-Awards oder auch Wrestling-Übertragungen. Jetzt gerade ist angekündigt worden, dass man Star Search über Netflix übertragen wird mit Live-Voting-Feature und Alex Honnold, den wir ja alle aus Free Solo kennen, Kletterer, wird den Skyscraper, den Taipei 101 live in zwei Tagen im Netflix-Fernsehen hochkraxeln und John Mulaney darf irgendwas moderieren. Aber nein, Filme haben sie noch nicht gezeigt. Am nächsten kommt wahrscheinlich, dass sie bei ihrer Tadam-Veranstaltung Filmtrailer von großen Titeln gezeigt haben. Aber ja, da würde ich sagen, da gibt es leider keinen Punkt für.
Ja, man denkt manchmal, so Sachen müssen sich treffen, die sich dann nicht treffen. Ne? So wie dass man denkt, irgendwie es gibt ganz viele Filme jetzt auf Twitch oder irgendwie sowas. Aber seltsam, dass es noch nicht passiert ist, weil es würde natürlich Sinn machen. Ne? Stranger Things haben sie tatsächlich gezeigt, obwohl Tino immer im Discord meinte, das wird nicht passieren, als ich meinte, dass es passiert, also dass die letzte Folge hingelaufen.
Ja, da habe ich mich getäuscht, aber es war ja quasi eintrittsfrei, also es wurden ja nur in Gänsefüßchen Snacks verkauft, sowas kann halt schon funktionieren, das hätte ich nicht gedacht, dass Netflix sowas macht, also das war recht unorthodox, fand ich. Genauso unorthodox wie meine erste Vorhersage, die war nämlich in das Kanu des Manitou wird es eine Szene geben mit Mario Barth oder Thomas Gottschalk, wo beide immer so tun werden, als ob sie gleich was sagen, es aber dann nicht tun. Da muss mir jemand von euch sagen, ob das passiert ist oder nicht. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen.
Ich habe ihn natürlich nicht gesehen.
Beide kommen nicht vor. Und ich habe sogar bei Moviepilot einen Artikel gefunden, das Kanu des Manitou beweist, Bully ist der Anti-Thomas Gottschalk. Und deshalb würde ich sagen, da müssen wir Tino natürlich einen Punkt abziehen. Also das ist die neue Regel, die wir dieses Jahr eingeführt haben. Tino ist jetzt leider bei minus einen Punkt durch die Movie-Pilot-Redaktion.
Ich glaube, der größte Gag für mich an der Folge ist auch immer, ich merke das jetzt wieder, wie ultra akribisch du dich vorbereitest auf die Folge und auch noch unsere Predictions nochmal nachforscht, ob die wahr geworden sind oder nicht. Da will ich gar nicht drauf kommen. Nee, deswegen muss ich auch sagen, bei vielem, was Tino getippt hat, merke ich so, ich will die Antwort gar nicht wissen, was da genau passiert. In dem Film, ja, aber ja, leider nicht wahr geworden, hätte aber sein können tatsächlich, ne, und dieses so Wokeness, Anti-Wokeness, also es ist aus dem deutschen Kino auf jeden Fall nicht raus, wir haben auch den Stromberg-Film und so bekommen, naja, der war übrigens recht hoch, ich habe mal geguckt in den Box-Office, internationalen Box-Office Top 100, weil ich da auch eine Prediction dazu hatte. Und dann lese ich halt so die Filme durch, um zu gucken, was war eine Rom-Com, weil das hatte ich ja getippt. Und auf einmal The Canoe of the Money Tool. Ich so, was ist, ach so, das ist ja der Film. Also der war da tatsächlich auf Platz 60 oder so. Also ja, ist richtig abgegangen, der Film. Vielleicht nehme ich die hier mal direkt rein. Und zwar habe ich versucht, aus dem letzten Jahr dann immer so zu tippen, welche Filme werden erfolgreich. Ich hatte das schon mal nicht ganz geschafft, oder doch, weiß ich nicht mehr, mit diesen raunchy Sexfilmen. Dann dachte ich, das neue Genre, was jetzt nach Anyone But You groß wird, wieder groß wird, werden die Rom-Coms. Es wird in den Box Office Mojo Top 85, also quasi weltweit, wird es mindestens 3 Rom-Coms geben. Und in der Folge hatte Tino dann schon gesagt, Bridget Jones wird sicherlich eine davon sein. Ich habe den Punkt nicht bekommen, würde ich sagen. Aber es findest gab du? Schon, also ja. Materialists ist die hab andere, ich auch, die ich da gesehen habe. Ja. Regretting You geht sehr ins in so eine
Drama halt
Fault
eher,
in Our
oder?
Stars, ja. Hat aber auch so Rom-Com Szenen. So, deswegen, man könnte den gelten lassen, aber jetzt so richtig so eine klassische Boy Meets Girl. Also, Boy Meets Girl ist drin, aber Rom-Com ist so die Frage, ist es das tatsächlich? Oder sind heutzutage halt so Rom-Coms? Könnte man natürlich auch so ein bisschen verargumentieren.
Ja, du Ding hast halt in der Folge explizit gesagt, reine klassische Rom-Coms. Ich würde es, hättest du das nicht dazu gesagt in der Folge, würde ich dir den Punkt zugestehen, aber du hast in der Folge das schon relativ deutlich gemacht, dass die so ein, dass das so den Wesenskern der Rom-Com treffen muss. Und das würde ich sagen, tun diese Filme nicht ja sehr weit, vor allem ins Dramatische und bei Materialist auch irgendwie so ins politisch-analytische, soziologische gehen. Also ja, je nachdem, wie man das zugestehen möchte. Aber ich würde sagen, den Punkt kriegst du leider nicht.
Ich würde es auch sagen,
ich würde noch The Roses ins Rennen werfen, auch wenn ich dann ein bisschen Lukas und mein eigenes Fleisch schneide. Den könnte man vielleicht auch als Rom-Com durchgehen lassen, aber was Lukas gesagt hat, ist natürlich valide. Du warst schon sehr spezifisch, was für eine Art von Rom-Com es noch sein müsste.
Genau, auf 87 ist dann übrigens Eternity, das fand ich ganz witzig, weil man da auch sagen könnte, das ist auch eigentlich sowas in der Art. Also ja, mir ist es tatsächlich in diesem, wie ja auch beim Film des Jahres, nicht so wichtig zu gewinnen, deswegen ich finde nur, es gab auf jeden Fall so ein paar Sachen, aber ich würde auch sagen, Punkt muss ich nicht unbedingt haben. Lukas, was war deine 2?
Meine Nummer 2, mir war klar, 3 Tendenzen, 3 Ereignisse sind ein Trend. Ich habe nur 2 gefunden, aber ich mache trotzdem einen draus. Es gab Nickelboy und Presence, 2 First-Person-Filme aus einer subjektiven Kamera. Und ich habe gesagt, klar, das wird jetzt durchschlagen. Jetzt kommen in diesem Jahr mindestens 2 andere First-Person-Filme. Und tatsächlich habe ich gefunden, am 30. September angekündigt, Solvent. Und dann gibt's noch Trublada, einen spanischen Film. Aber da ich auch dazu gesagt habe, die sollten schon irgendwie eine gewisse Größe haben, würde ich diesen Punkt mir nicht geben. Dieser Trend ist nochmal an uns vorbeigegangen. Und es bleibt dabei, dass so alle 7,5 Jahre oder so, so ein First-Person-Film erscheint. Und in den meisten Fällen wird dann geballert.
Baby Invasion wurde noch gesagt im Discord, ne? Dass das irgendwie, aber der ist ja auch nicht komplett, oder? Aber ja.
Es gab
ist auch eher
ganz
die
viele
POV
Filme
des Zuschauers, also des Betrachters, ja.
Es gab ganz viele Filme, wo es so vereinzelte Sequenzen halt gibt oder so, aber keinen davon würde ich dann halt zählen, sondern ich habe ja schon explizit gesagt, okay, das muss so ein First-Person-Film sein, also einer, der von dieser Perspektive bestimmt ist.
Es kommt noch Hen, diese Doku, die aus der Sicht von einem Huhn ist, aber das war's so, und du hast ja auch explizit Film gesagt, nicht Dokumentarfilm.
Na gut, Dokumentarfilme sind Filme, daran hätte ich es jetzt nicht festgemacht, aber
ja, hätte ich 2 Filme gefunden, hätte ich auch gesagt, du kriegst den Punkt, aber sowas auch. Also ich hatte auch geschaut, weil ich POV-Filme theoretisch auch spannend finde. Im Found-Footage-Bereich gibt es noch ein paar wirklich so Mikro-Budget-Sachen, aber ja.
Ja, ich bin auch, da sind wir dann vielleicht bei einer philosophischen Diskussion, ob ein Huhn eine Person ist. Das ist dann wahrscheinlich für Leute mit mehr Wissen in diesem Bereich.
Auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja nur Point of View. Also ein Point of View hat ein Huhn ja wahrscheinlich.
Ja.
Gute Frage, ja.
Ja, aber gab es auf jeden Fall welche, aber die, warum lässt sie nicht gelten, weil die waren klein oder was?
Die waren nicht groß genug. Ich habe gesagt, das müssen schon jetzt nicht unbedingt Filme automatisch von der Größe von Nickelboy oder Present sein, aber irgendwie erheblich sein. Und wenn es so winzige Indie-Dramen, die halt für $6 mit dem Handy gedreht worden sind, dann habe ich gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen unter der Relevanzschwelle. Dementsprechend kein Punkt für mich.
Ja, aber guter Tipp trotzdem irgendwie so. Das ist ja immer so die Frage, was macht man für einen Trend aus? Können wir gleich mal schauen, ob wir da noch irgendeinen anderen haben. Tino, was war deine 2? Fame.
Ja, meine zwei war, dass im Dirty Dancing Sequel es zu einer Sexszene zwischen zwei AI-Charakteren kommen wird, nämlich der verjüngten Jennifer Grey und Patrick Swayze. Aber oh Wunder, so geschmacklos ist die Filmbranche die zumindest letztes Jahr noch nicht gewesen. Ja.
Und man muss auch sagen, der Film ist nicht erschienen und ihr ahnt ja schon, was das heißt. Minuspunkt für Tino.
Also minus zwei, dass du vor der Aufzeichnung noch meintest, du hast dich gewundert, warum du in der letzten Folge immer so oft den Running Gag hattest, dass du kein chinesischer Agent bist. Und in dieser Folge ist es jetzt der Running Gag. Tino kriegt Minuspunkte. Ja. Was ist denn? Ich habe den gar nicht. Okay, der kommt dann nächstes Jahr, oder was?
Wer weiß. Also man liest auf verschiedenen Seiten, dieser Film wäre ein Phantom. Er ist einfach nicht, er hat sich nicht manifestiert.
Okay. Naja, hat sich deine Tino, was hast du als, oder wer ist dran? Bin ich wieder dran? Ich bin verwirrt. Ich bin wieder dran. Okay, gut. Das kann ich rausschneiden. Gut, dann schaue ich mal, was sich hier bei mir manifestiert wird. Ich habe gesagt, Netflix wird sich öffentlich von Diversity und Inklusion distanzieren. Da sind wir so hin und her gesprungen die ganze Zeit. Ich hatte den genialen Trick letztes Mal, dass wenn ihr mir was nicht abgekauft habt, ich gesagt, na gut, dann nehme ich das Gegenteil. Und dann wusste man danach selber nicht mehr genau, was man nimmt. Also wir haben dann nachträglich diese entschieden. Und das ist, meine ich, nicht passiert. Also Netflix hat seine, glaube ich, Diversity-Initiativen weiterhin. Und da wird auch dran festgehalten und so. Das ist ja ganz positiv. Ich weiß nicht, ob ihr da was anderes gefunden habt, aber es gab da nicht so eine öffentliche Distanzierung.
Ja. Ich habe einen sehr zornigen Text in der National Review, also dem konservativen Blatt von Buckley und vergleichbaren Gestalten gefunden, das titelt Netflix clings to DEI. Und
ah ja, dann das habe ich auch gefunden.
Wo ich dann auch dachte so, oh nein, die armen Jungen und so, da wird ihnen wieder ein schreckliches Urteil, ungerecht angetan, weil gelegentlich mal irgendwie ein Schwarzer auftaucht in einem Netflix-Film. Ja, krass.
Ja, ich glaube auch, dass es eher so gemäß diesem Washington Post-Motto Democracy dies in darkness, dass sich nicht öffentlich distanziert wird, aber es werden auch keine weiteren Bemühungen mehr reingesteckt. Oder zumindest wirkt es für mich jetzt nicht so, als ob diese Programme noch weiter ausgebaut wurden im letzten Jahr.
Werden wir alles sehen. Lukas, was hast du noch getippt letztes Jahr?
Ich finde, mein dritter Tipp lag schon ganz richtig, denn ich hatte unter der Feststellung, dass Donald Trump so Sonderrepräsentanten ausgewählt hatte, mit denen er Hollywood umkrempeln wollte, gesagt, okay, es wird ein großes Dekret oder eine große Verkündung geben, die sich auf die Amerikanisierung von Hollywood bezogen hat. Meine Überschrift war Make Hollywood Great Again. Und wir haben das im Mai ja alle mitbekommen. Es wurde wirklich breit diskutiert. Trump hat angekündigt, 100% Tarife auf alle Filme, die nicht in den USA entstanden sind. Und da wir explizit steuern und die Frage irgendwie, gibt es Steuervorteile oder Nachteile für bestimmte Gruppen, das haben wir da gelten lassen. Und ich würde sagen, dafür kann man schon einen Punkt bekommen, zumal Trump diese Absicht nochmal bekräftigt hat.
Würde ich auch so sehen.
Okay, gut. Dann hast du da den Punkt. Dieses Jahr fand ich schwer, da irgendwas abzuleiten aus dem, was da gerade alles international und vor allem bei Trump so passiert.
Also, man muss ja auch sagen, man weiß jetzt nicht, wann es genau und in welcher Form passiert tatsächlich. Aber Trump hält auf jeden Fall dieses Schwert weiter in der Hand, hat das angekündigt, hatte ein Programm. Wie explizit der Plan jetzt ist, okay, aber angekündigt hat er es schon mehrtfach jetzt.
Ja, ja, und als Dekret ist das schon, glaube ich, sehr treffend umschrieben dann.
Ja, Tino, was hattest du noch?
Ich hatte, das Licht wird das schlechteste Letterboxd-Rating von allen Berlinale-Eröffnungsfilmen in diesem Jahrtausend bekommen. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass dieses Jahrtausend noch nicht vorbei ist. Aber ich würde auch sagen, ich bin jetzt bei minus einem Punkt. Denn tatsächlich hat das Licht einen Letterboxd-Schnitt von 2,76. Und damit ist es der schlechteste Letterboxd-Schnitt von allen Berlinale-Eröffnungsfilmen in diesem Jahrtausend. Auf Platz 3 folgt She Came to Me mit 2,85. Also sind nur 0,09 Unterschied.
Also ich kann sagen, ich habe heute Mittag versucht, mit einer halben Sterne-Rezension She Came to Me noch ein bisschen runterzudrücken, aber es hat nicht ganz funktioniert und deshalb muss man sagen, das ist ein Punkt für Tino. Aber da er in diesem Jahrtausend gesagt hat, wir werden das in den nächsten Jahren aufmerksam beobachten und wenn ein schlechterer dabei ist, dann bekommst du rückwirkend für dieses Jahr den Punkt natürlich wieder aberkannt. So viel Disziplin muss sein.
Sehr gerne. Aber das, die Challenge wird hoffentlich kein Regisseur akzeptieren.
Krass, wie das auf jeden Fall abgeschmiert ist, oder so Berlinale Eröffnungsfilm fand ich so. Also gut, Bildfühle von den frühen sagen mir jetzt auch nichts, aber ich fand interessant, dass wir da The Grandmaster von Wong Kar Wai und Grand Budapest Hotel und Hail Caesar und so, also sind ja schon Filme, die so ein bisschen irgendwie so einen Namen hatten. Mhm. Seitdem ich da bin, 2019, Kindness of Strangers, gab es nicht mehr auf jeden Fall. Also.
Ich finde übrigens für die sehr hübsche, anschauliche Tabelle, die uns Tino Hahn für diesen Kontext hier gebastelt hat, kriegt er auf jeden Fall ein Fleißsternchen, würde ich sagen. Das ist jetzt unser zweites Wertungssystem, das noch dazukommt. Wie bei so einem Free-to-Play-Spiel gibt es noch so Kristalle und sowas, die man sammeln kann.
Ja, ja, das ist gut. So, was hatte ich denn noch? Natürlich, ein E.T. Legacy Sequel wird angekündigt, in dem E.T. zurück auf die Erde kommt. Ich hatte ja da durchgeguckt, was sind noch sehr erfolgreiche Franchises, die man eigentlich zurückholen müsste. Das ist nicht passiert. Disclosure Day hat einen Trailer bekommen von Steven Spielberg, wo es ja anscheinend so eine außerirdischen Thematik gibt, aber der Trailer hat noch nicht so viel verraten. Also nein, das ist auf jeden Fall Stand jetzt kein E.T. Legacy Sequel. Freut ihr euch auf den, Tino?
Nee. Also ich werde ihn mir anschauen, aber das hat mich bisher alles nicht abgeholt. Das wirkt doch so altmodisch, wieder mit so Kornkreisen, irgendwelchen dubiosen Vorkommnissen. Dann finde ich es auch so strange im Trailer, dass alle im Flugzeug sitzen und auf dem Handy schauen, wie gerade die Nachrichtensprecherin von einem Alien übernommen wird. Das wirkt so, ich mochte das früher mal ganz gern, wenn Spielberg so überinszeniert hat und so Szenen so betont hat und auch wie im Trailer dann so die Nonne so die Brille hochschiebt, um auch auf ihr Handy zu schauen. Aber inzwischen fühlt sich das so, ja, so altmodisch an. Also mich hat es nicht abgeholt.
Ich frage mich, was diese Disclosure ist, also was da tatsächlich so verkündet werden soll. Deswegen habe ich eigentlich schon Lust und auch so ein bisschen auf Spielberg macht noch mal diese alte Sci-Fi-Schule mit aufgerissenem Mund und man schaut in den Himmel und so. Also ich glaube, er könnte da,
wer weiß, also
könnte da schon was abliefern.
Wenn sich das so ein bisschen wie bei M. Night Shyamalan irgendwie auch so als so ein Sequel dann rausstellt und dann doch am Ende irgendwie E.T. auftaucht, das wäre natürlich ein großer Moment. Bis dahin, muss ich sagen, freue ich mich auf einen weiteren Film des Regisseurs von Ready Player One und The BFG und The War Horse vielleicht nicht wahnsinnig. Bis da, also ich kann mich überzeugen lassen, aber eine gewisse Grundskepsis ist da. Und am Ende dieses Trailers oder dieses Teasers dachte ich vor allen Dingen, vielleicht minus einen Punkt für Tino.
Ja, aber worum es bei Disclosure Day geht und worum es bei The Drama geht, diese beiden Filme, denen dieses Jahr so ein großes Gewese drum gemacht wird, worum es denn nun wirklich geht, da bin ich bei Disclosure Day noch pessimistischer, dass das irgendwas ist, wo man dann so sagt, ach, das war ja überraschend.
Drama ist der Pattinson, sind der ja, ne? Wo man auch manchmal so das Gefühl hat, mittlerweile die Filme werden nur noch für die Interview-Junkets irgendwie so zusammengestellt. Also das ist auf jeden Fall so einer, wo ich so dachte, gibt es den Film oder ist es einfach nur, um Clips zu produzieren dann später? Aber naja, das werden wir sehen. Lukas, was hattest du noch getippt? Denn da war ja auf jeden Fall noch eine auch richtig gute dabei.
Naja, der vierte, der kam mir eigentlich relativ clever vor. Ich habe gesagt, hey, wir werden im nächsten Jahr im Rahmen dieser großen Diskussion, die Hollywood am meisten beschäftigt, ein Anti-KI-Gütesiegel wie so ein Biosiegel oder etwas Vergleichbares erhalten, das einen Film deklariert als ohne generative KI entstanden. Ich hatte auch an diese Einblendung am Ende von Heretic gedacht, wo ja stand, this film was made without generative AI. Und es gab ja tatsächlich Fälle, in denen Filme nochmal ähnliche Tafeln eingeblendet haben. Überraschenderweise ausgerechnet John Arias, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das Thema hat die Leute ja auch beschäftigt. Bandcamp hat KI rausgeschmissen. Bei den Gotham Awards stand Guillermo del Toro auf der Bühne, hat Fuck AI gerufen. In The Studio hat Ice Cube auf der Bühne gestanden und Fuck AI gerufen. Aber ich würde sagen, auch wenn es jetzt gerade erst vor wenigen Tagen die Human Artistry Campaign Stealing Isn't Innovation gab, wo namhafte Leute wie Scarlett Johansson, Cate Blanchett und Joseph Gordon-Levitt sich auf die Bühne gestellt gesagt haben und, naja, nicht im Wortlaut, aber ihre These war, glaube ich, auch Fuck AI, würde ich sagen, es gibt das nicht offiziell von irgendeiner der Gewerkschaften. Es gibt lediglich die EU-Regulierung 1689 und ich würde sagen, die fordert zwar, dass alle KI-Produkte ausreichend gekennzeichnet werden, aber die passt zu dieser Frage hier nicht. Aber Man kann sich sein Anti-KI-Siegel auf jeden Fall auf notbyai.fyi oder auf noaiicon.com bestellen. Ich weiß aber nicht, wie seriös die Institutionen da sind.
Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen vor so einer random YouTube-Doku auf jeden Fall, dass es auch da stand. Also ich glaube, es wird es tatsächlich auch öfter geben, aber genau, die offizielle Form
fehlt irgendwie noch. Bei Steam gab es die große Diskussion, oder? Da hatten sich doch jetzt irgendwie Entwickler beschwert, dass man doch bitte jetzt diese Made-with-AI-Siegel von ihren Produkten jeweils entfernen sollte und sowas. Also im Videospielbereich ist es, glaube ich, gerade sehr viel unmittelbarer, dieser Streit. Ich glaube auch gerade, weil das natürlich für Programmierer auch noch mal ein ganz anderes Thema ist.
Ja, und da ist natürlich dann so an sich auch diese ethische Frage, von wegen, was ist denn jetzt das Verwerfliche? Ist das Verwerfliche an sich das Benutzen dieser Technologie, die nun einmal in der Welt ist und die einem ja tatsächlich manche Sachen erleichtern kann? Also es ist ja wirklich nicht für alles furchtbar, für so eine grundlegende Recherche zum Beispiel und so. Es gab das bei dem Baldur's Gate Studio, ne, wo dann gesagt wurde, naja, wir benutzen es für Concept Art. Und dann meinten Leute, naja, und da habe ich auch einen ganz guten Artikel gelesen, wo dann jemand meinte, naja, in Concept Art, also in dieser Stage, das ist ja gerade, wo wirklich die interessanten Sachen entstehen eigentlich, ne? Also wo man wirklich so, wo es so ein Hin und Her gibt und irgendwie man gerade da eigentlich nicht irgendwie mit Journey sagen will, ja, hier mach mal ungefähr einen Fantasy-Film so und dann drehen wir den ab. So. Also gerade da ist es eigentlich nervig. Und da sind die dann auch zurückgerudert und meinten, wir benutzen es dann da jetzt nicht mehr, so ungefähr, aber für andere Sachen halt schon, fürs Coding und sowas. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Debatte, die noch lange ja so anhalten wird. Ne? Weil es ist ja auch Quatsch zu sagen, nur visuell ist es verwerflich und das andere nicht, weil da ja trotzdem diese Firmen und dieser Diebstahl und sowas dranhängen. Das ist eine spannende Debatte auf jeden Fall. Und ich glaube auch, man wird sich davon distanzieren wollen irgendwie.
Ja. Und durch diese geringen Hürden zur Distribution auf Steam, wo quasi jeder ja beliebig viele Spiele veröffentlichen kann, ist, glaube ich, da auch noch mal der Widerstand größer, dass nicht der Steam Store da mit Hunderttausenden von AI-Spielen geflutet wird. Also um die eigenen AI-Filme auf Netflix und Amazon Prime zu bringen, sind ja ganz andere Hürden notwendig.
Ja, bei Nintendo deswegen ist das schon so, ne? Also das ist ganz, ganz krass. Ja. Im eShop habe ich jetzt wieder gemerkt, bei der Switch 2, was auch also ganz unverständlich für mich ist, aber da sind super viele so einfach schnell zusammengeklickte auch so Hentai, also es steht dann irgendwas nicht Hentai Girls oder sowas, aber es sind einfach so AI-Bilder von irgendwelchen Frauen, das sind dann so Puzzlespiele oder so, oder auch ganz viele Fake, also Spiele, die es gibt, ne, wie Peak zum Beispiel, das heißt dann High Peak oder irgendwie so, also offensichtlich auch geklaute Spiele und so. Also Nintendo, komischerweise, lässt das alles rein und dann mal gucken, ob wir das sonst auch noch auf anderen Plattformen sehen werden, ne.
Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich finde es toll, dass es 50 Spiele mit Tung 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 Sahur gibt. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Sony hat über 1000 von diesen Spielen, wo du so innerhalb von einer Minute eine Platin-Trophäe freischalten kannst, jetzt diese Woche gesperrt. Und es sind immer noch ganz, ganz viele dabei. Also Tum 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 Sahur, Chump und so ist noch am Start.
Ja, da sprechen wir ja bei Cutscenes.
Irgendwo unserem Gaming sitzt ein Platin-Trophäensammler und beendet es gerade alles, schreibt seinen Abschiedsbrief. Es war ein traumatischer Tag.
Tino, was hattest du noch?
Ich hatte auf 4, Sebastian Stan wird bei den Oscars als Donald Trump auf die Bühne kommen und sich bei allen Transpersonen in der Filmbranche entschuldigen. Das ist meinem Kenntnisstand nach auch nicht eingetreten.
Man muss auch sagen, das ist so der Lückentextteil deiner Prognosen, oder? Also das fühlt sich so ein bisschen willkürlich an.
Nee, wieso? Also er hat Donald Trump gespielt in The Apprentice.
Ja, ich weiß.
Und achso, du willst mir wieder auf Biegen und Brechen einen Minuspunkt geben.
Was ist das? Das ist wirklich, es wird unglaublich gestichelt. Tino, komm bitte nochmal zurück. Lukas, das sind wo war das? Das sind unsere Gäste hier. Das ist nicht so drauf. Genau, dann bin ich wieder, oder? Mit der letzten, oder? Dann sind wir schon jetzt bei der 5. Und zwar Avatar. Fire and Ash wird eine Sexszene haben, zu der Szenen von Lava geschnitten sind oder die mit so einem solchen Schnitt endet. Das war auch wieder so eine Prediction, wo ich gemerkt habe, shit, jetzt muss ich den Film irgendwie gucken oder das rausfinden, weil das tatsächlich ein Film ist, den ich dann ignoriert habe. Also dieser Avatar-Hype oder dieses große Phänomen war für mich nicht mal in diesem Jahr ja so Phänomen genug, um mich damit nochmal zu beschäftigen. Auch als dann die Leute gesagt haben, es ist so super ähnlich wie der zweite Teil, haben wir auch noch keine Folge gemacht. Es gibt so eine LSD-mäßige Szene, wo der böse General da mit dieser Feuerfrau da anbandelt und im Hintergrund ist so eine Flamme. Also ich lag nicht jetzt komplett falsch, was so die Ideen von James Cameron angeht, aber es gab keinen Sex. Der Sex ist noch nicht zurück.
Es gibt so eine erotische Szene, wo sie zusammen einen Flammenwerfer bedienen. Ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich deiner These am nächsten.
Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Das sind sogar zwei Szenen, ja, die so ein bisschen so, so sind. Ja, hast du den gesehen?
Mhm.
Und, wie fandst du?
Ja, war mir relativ egal. Ich glaube, hätte ich irgendwie eine Folge dazu machen müssen, hätte ich mich mehr mit dem beschäftigt. Mhm. Aber so ist es dann halt vorbeigerieselt. Und ja, es war halt so eine Kinoerfahrung. Weil im Kino war es wärmer als draußen. Und es gab dort andere Menschen, mit denen man dort hingehen konnte. Und das ist ja schon auch mal nicht schlecht. Ja.
Gab es dieses Mal irgend so ein technisches, irgendwie so ein Game? Weil letztes Mal waren sie ja, dann konnten sie unter Wasser dann so darstellen. Aber diesmal habe ich auch so gehört, auch dieses neue Volk und sowas, dass das irgendwie nicht so so eine neue bahnbrechende Sache irgendwie gab in diesem Teil.
Ich würde auf jeden Fall sagen, es gab mehr Kontinuität als Innovation. Das ist, glaube ich, worauf sich alle einigen können.
Mhm. Ja. Ja, Lukas, was hast du noch? Adi, ist wahr geworden, oder? Deine fünfte.
Mhm. Ja, meine wusstest du das?
Fünf, das habe ich einfach wirklich geraten und ich habe es mir ja so hergeleitet im letzten Jahr. Hey, Letterboxd hat wahnsinnig viel Geld und wächst immer weiter. Wohin denn damit? Und am naheliegendsten schien mir, weil das alle, die Daten sammeln, eigentlich in dem Bereich machen, vielleicht selber Sachen zu verkaufen, selber Produkte anzubieten. Und meine These deshalb war, Letterboxd steigt in den Filmverleih ein. Und vor gar nicht so langer Zeit ist dann mit dem Letterboxd Video Store im Dezember 2025 das offiziell bekannt gegeben worden. Da sind dann zum einen noch nicht erschienene Filme, aber auch zum Beispiel Sektion, die dann irgendwie Richard Linklater kuratiert hat. Und ich würde sagen, das ist halt einfach exakt so in Erfüllung gegangen, wie ich das getippt habe.
Ja, spannend auf jeden Fall. Habt ihr schon da was geguckt? Nö, oder?
Nee. Nö. Es war doch auch so teuer, oder? Ich dachte, die wollten dann wirklich irgendwie wieder so $20 oder so für Sachen, die noch nirgendwo anders erschienen sind und so. Was für mich immer so ein bisschen so eine schwierige Grenze ist für so einen einzelnen Live-Film. Ich weiß nicht, ob das euch da anders geht, aber irgendwie werde ich von diesen ganzen Heimkino-Premieren immer noch eher abgeschreckt.
Mhm.
Ja, jetzt ist ja sowas wie Cleo from 5 to 7 da, der kostet 3 €. Das finde ich okay. Und inzwischen ist es auch so, dass man 30 Tage Zeit hat, um anzufangen, den Film zu schauen. Dann muss man ihn innerhalb von 48 Stunden schauen. Das war vorher auch viel rigider mit irgendwie 72 Stunden Zeit. Und dieser It Ends hat ja wirklich horrend viel gekostet und war auch meines Wissens der einzige, der noch nicht erschienen war. Und diese ganzen Marketingfloskeln rundrum, dass das so Festivallieblinge sind, ich weiß nicht. Also ich finde den Approach ganz gut und jetzt hat ja Richard Linklater Handpicked Favorites from the French New Wave im Angebot. Mit anderen Worten, es gibt halt gerade 3 Filme zum Ausleihen.
Also das ist so. Es wäre eigentlich so, wenn man je länger das Letterboxd-Review ist, dass man schreibt über den Film, desto billiger ist er zu gucken oder sowas müsste man doch eigentlich machen.
Ich mag das, dass dann so live, während du tippst, der Preis so runtergeht.
Ja, genau. Ja.
Das klingt schön auf jeden Fall.
Ja, 1 € pro Stern, den man vergibt, geht
der Preis. Ich habe mich da gefreut, dass du den gekriegt hast, weil das was ist, was man oft tippt oder was du auch gerne tippst, so irgendwie. Jetzt gibt's da Streaming, jetzt macht der Twitcher irgendwie das und das so und dieses Mal wirklich mal einer wahr geworden. Und das finde ich irgendwie gut.
Ja, Treffer. Nach 3 Jahren oder wie lange wir es schon machen, endlich mal das klassische Bullseye.
Ja. Tino, was hast du noch gehabt?
Ich hatte 2025 wird der neue Film von Til Schweiger angekündigt. In der Hauptrolle eine Person mit Long-Covid bzw. Impfschäden. Leider nicht mal Deutsche generell Enten. Passiert. Ja, Eddington ist das Einzige, was da so halbwegs rankommt. Also sonst kein einziger Film, der zumindest auch nicht mal in der Nebenrolle irgendwie Long-Covid thematisiert. Tja,
ja, Versäumnis. Til Schweiger hat sich sowieso irgendwie so ein bisschen in seine Höhle zurückgezogen, oder? Also ich habe gefunden, er war irgendwie in einem Film namens Desperate Journey, wo er so einen Nazi-Officer gespielt hat, aber scheinbar ohne Impfschäden. Und ich habe gelesen, die Free-TV-Premiere von Die Rettung der uns bekannten Welt ist schlecht gelaufen bei Sat.1, aber sonst findet man nicht so viel neuere Nachrichten über ihn. Mhm. Also ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir Til Schweigers Gesicht auf Milchkartons drucken und gucken, was mit ihm passiert ist.
Ja, der ist irgendwie nicht mehr so. Er hatte doch das Kino noch mit Manta Manta, zweiter Teil und so, noch vor kurzem in fester Hand. Aber jetzt
Und er spielt jetzt auch wieder in so einem Müll-Action-Film mit, aber da konnte ich auch nicht rausfinden, wann der gedreht wurde und wie groß seine Rolle darin ist.
Und so ob da jemand Chiller auf Schäden hat.
Ja. Er ist wahrscheinlich mit Kina Ramadan irgendwie im Kreativcamp seit einem Jahr und kommt dann dieses Jahr zurück und fegt uns alle weg.
Ja, mit der Eisbär 2 oder sowas. Ja. Okay, dann sind wir durch mit unseren Vorhersagen. Lukas, du hast 2 richtig oder was? Hast du gewonnen?
Ich denke, je nachdem, wie man deine zählt, weil ich hatte das Gefühl, du hast auch 2 Punkte bekommen, oder?
Ich habe nur den Conan, oder? Sonst die Dings wolltet ihr nicht haben, die Romcoms.
Wir können noch eine Stunde Netflix. Special über Materialist machen, ob es eine Romcom ist.
Nein, danke. Ja. Nein, ich trete den gerne. Ich trete den gerne ab. Was machst du mit diesem Sieg?
Ich hoffe, dass du mir innerhalb der nächsten 3 Tage den Pokal zuschicken wirst. Und den stelle ich dann natürlich in die Vitrine zu dem 3. Platz, den ich beim Bogenschießwettbewerb 2005 gewonnen habe oder so. Da bin ich hier regional ganz
der
hoch
Gürtel,
gekommen.
Das ist ja der große Vorhersagen-Gürtel, genau. Den man dann auch ein Jahr tragen muss. Ja.
Dafür, dass ich Prognostic Mania gewonnen habe in diesem Jahr durch Pinfall. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir Lukas schlagen können im nächsten Jahr, Tino, mit unseren Predictions. Ich kann sagen, mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, bis ich irgendwann irgendwas wirklich genommen habe. Und ich habe mich gefragt, was ist das nächste Franchise? Was ist das, was man zu einer großen Kinoreihe machen kann? Und dann gibt es ja so viele Sachen, die gerade so ein bisschen in Umlauf sind. Manche vermiemen sich vielleicht dann auch zu schnell, manche bleiben ein bisschen länger. Ich dachte, Italian Brain Rot muss eigentlich doch noch mal ein Comeback machen, in dem Sinne, dass es ja dieses Steal a Brain Rot Game auch gibt, ne, bei Roblox, was irgendwie so groß geworden ist in diesem Jahr. Und dann ist mir ja aufgefallen, eigentlich ist das ja ganz geil, weil das hat ja kein Copyright, Italian Brain Rot. Das hat ja irgendwer mit KI zusammengeschissen, einfach gesagt, hier ist eine Ballerina und das ist ein Cappuccino und dann zack, irgendwie daraus haben wir jetzt eine neue Figur. Und deswegen, um die Prediction ein bisschen schwerer zu machen, weil da ja kein Copyright drauf ist, ist meine 2 unabhängige Italian Brain Rot Filme werden angekündigt.
Und gab es da schon News zu oder sowas? Also hast du mal gegoogelt, ob überhaupt schon vielleicht eine angekündigt worden ist?
Ja, habe ich. Also ist nichts. So wie ich das sehe. Ja, es gibt ganz viele Fantrailer und sowas, aber nicht, dass ich wüsste, nein.
Ja, aber es ist im Prinzip ja einfach ein billiger Rip-Off dann von Five Nights at Freddy's. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da jemand drauf aufspringt.
Emoji-Movie gab es ja auch, ne? Das ist ja auch quasi copyright-free. Irgendwie so ein
aber
Ding,
was
ne?
ist hier, würdest du sagen, die Schöpfungshöhe, ab der das zählt? Also ich habe das Gefühl, weißt du, wenn, wie du schon sagst, noch jemand irgendwie was auf YouTube hochlädt oder sowas, dann zählt das wahrscheinlich noch nicht. Muss das ein großes Studio verleihen? Oder was würdest du sagen, ist hier so, dass die Schwelle, über die man kommen muss.
Es müsste schon halt ins Kino irgendwie kommen, würde ich sagen. Okay. Also das ist vielleicht so die Sache, oder? Oder also geplant sein, dass es ins Kino kommt. Aber ich würde es auch finden, es zählt auch, wenn jetzt Warner einen macht und dann macht so ein Ministudio noch einen, wie diese Winnie the Pooh-Dinger oder sowas. Also ich finde
irgendwie würde dir da auch sowas entgegenkommen und mir würde es reichen, wenn was auf Shutter erscheinen sollte.
Niedrige Standards, aber finde ich legitim.
Also so offizielle
aber sowas wie Popeye oder Screamboat oder dieser Bambi-Film, das sind ja auch keine Kinofilme mehr. Also Winnie the Pooh lief noch im Kino, aber ich glaube, mit Popeye hat sich jetzt erledigt, dass das noch ins Kino kommt. Damit kann man, glaube ich, niemand mehr.
Sagen wir Kino oder Streaming-Plattform, aber eine der bekannteren. Also Shutter wird die kleinere, würde ich sagen. Okay.
Wenn was auf Tubi kommt, zählst vielleicht. Das schauen wir dann.
das schauen wir mal nächstes Jahr. Nee,
also ich glaube eh nicht mal so richtig, dass einer, aber theoretisch ist es natürlich könnte man das natürlich irgendwie machen und könnte man da ja sogar auch viel mit KI tatsächlich machen oder wäre ja sogar gewollt, ne? Also das wäre ja auch ein cleverer Weg eigentlich drum herum zu kommen, darf man KI benutzen, da müsste man das ja sogar eigentlich machen. Lukas, was hast du?
Die wenigen Erfolgsgeschichten Hollywoods in den letzten Jahren drehen sich in der Regel um vergleichsweise neue, innovative, mutige Verleiher. Und wir wissen alle, damit sind vor allen Dingen A24 und Neon gemeint. Und deren Erfolg, vor allem deren konsekutiver Erfolg, hat dafür gesorgt, dass gerade im letzten Jahr noch eine ganze Menge vergleichsweise ähnlich aufgestellter Verleiher aus dem Boden geschossen sind. Und ich würde sagen, am deutlichsten zu nennen sind wahrscheinlich Black Bear und Row K. Und mein erster Tipp wäre, ein neuer Verleiher wie Black Bear oder Row K Entertainment wird in einem großen Branchenblatt zum neuen A24 erklärt. Und ich muss sagen, ich habe mir die Titel angeguckt, die dir bis jetzt so verleihen. Also Black Bear sind sehr auf die Nase gefallen mit Christie, diesem Boxfilm mit Sydney Sweeney. Aber da kann es ja noch nach oben gehen. Ich meine, sie haben jetzt auch gerade den neuen Gus Van Sant-Film dabei. Das ist vielleicht auch nicht die allerbeste Investition. Aber wer weiß, vielleicht werden sie ja, ich sehe hier zum Beispiel Jean-Colette Serrats Cliffhanger oder sowas. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das eine Möglichkeit ist. Was meint ihr?
Gehe ich mit, weil eine meiner Predictions wäre gewesen, dass Black Bear der größte Einkäufer bei Sundance dieses Jahr sein wird.
Das ist doch
weil
schön.
Weil ich nämlich auch glaube, dass die zu viel Geld haben oder beziehungsweise so einen Aufschlag machen wollen, um eben Wellen zu schlagen. Weil jetzt, wo Neon auch nochmal 18 Oscar-Nominierungen sich reingeholt hat, müssen sie, glaube ich, oder jeder andere Indie-Distributor, der da halbwegs mit A24 und Neon überhaupt nur in einem Atemzug genannt werden will, muss dieses Jahr auf jeden Fall irgendeinen großen Aufschlag machen.
Also ich würde sagen, wenn The Idiot A24 oder The Moron A24 als Titel da trägt, dann ist das vielleicht ein halber Punkt.
Mhm. Okay, also sie müssen mit A24 verglichen werden. Und wer hat sonst bei Sundance am meisten eingekauft? Waren das die beiden? Waren das A24 und Neon?
In den letzten Jahren waren sie häufig sehr weit oben. Ja, Mubi ist natürlich noch ein wichtiger Name da in dem Zusammenhang. Die saugen ja auch staubsaugermäßig alles auf, was bei Festivals passiert. Aber ja, irgendwie einer von dieser Art von Player.
Ja, okay, ja, und Black Bear hat halt auch Train Dreams an Netflix verkauft für einen Bereich von über 10 Millionen. Also die haben auf jeden Fall theoretisch Geld. Und ja, Christie wird sie, glaube ich, nicht davon abhalten, es nicht nochmal zu probieren.
Ja, Christie sind sie angezählt, aber nicht im Knockout bis jetzt.
Ja. Okay, dann haben wir schon eure beiden zwei Predictions von euch, oder Tino? Dann haben wir die schon mit.
Ja, das war so eine Black Bear. Unglücklich oder glückliche Überschneidung, das wird sich ja dann nächstes Jahr zeigen.
Ja, das Jahr 2025 stand ja unter der großen Hip-Hop-Doku von Haftbefehl Babo.
Babos.
Und ach, übrigens, was kann ich dazu sagen? Ich lasse es mal ein bisschen offen, aber ich hatte hier mal eine Prediction gemacht in einer dieser Folgen, das, was Neues von XY kommen wird, und die habe ich verloren. Und dann hat mir jemand geschrieben, es war aber geplant. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Aber mir hat jemand mit Insider-Informationen geschrieben, es war aber tatsächlich geplant, was du predicted hattest.
Ich weiß übrigens, glaube ich, was das für eine Prognose war.
Genau, also so viel vielleicht dazu. Aber ich hatte noch mehr an der Prediction, deswegen hätte das da trotzdem noch nicht gezählt. Aber keine Ahnung, wollte ich nur ganz witzig sagen. Naja, und wenn wir jetzt natürlich diese Haftbefehl-Doku hatten, ist es natürlich klar, dass es wieder mehr Filme mit irgendwie Hip-Hop geben wird und dass es natürlich auch mehr Dokus geben wird und sowas. Und das ist deswegen ist die einzige Prediction, die man da machen kann. In Avengers Doomsday wird Doomsday von MF Doom gespielt.
Aber MF Doom ist tot.
Ja, und?
Warum na gut, kann man keinen okay, Song ist von ein Argument. Spielen?
Ja.
Ich sag ja einfach nur, das ist vielleicht ein Faktor dabei, aber gut, wir sind im Jahr 2026 eigentlich Leben, Tod.
Ach so,
wo ist der
nein.
Unterschied?
Nee, der Song Doomsday von MF Doom wird so, im okay. Film Avengers gespielt. Also der taucht
ach so,
da auf dieser
ach, der
Song.
Ach so, jetzt habe ich
ja, ja, klar, okay, jetzt merke ich, dass das natürlich Quatsch ist, genau. Ja, Doomsday, genau, Doomsday ist ja der Song, Dr. Doom, und auf Dr. Doom basiert der MF Dooms ganzes Ding und sowas.
Ja, aber
deswegen
das steigt
auf
die Wahrscheinlichkeit von 0,001 Promille auf 0,1%.
Genau, also,
ja. Genau, also ich meine, wir hatten mit dem letzten Transformers-Film ja zumindest schon mal einen, der vor allen Dingen von 90er-Jahre-Hip-Hop geprägt war, und dementsprechend, wer weiß.
Ja, also unwahrscheinlich, aber so ein Not to MF Doom wäre natürlich irgendwie ganz, ganz witzig. Ich hatte mich noch gefragt, ist das der Film, wo ein DC-Charakter auftaucht? In irgendeinem Film haben sie doch auch mal sogar gesagt, war das Eternals oder so, bin ich Batman oder so, da wurde es mal genannt. Aber das sehe ich natürlich auch irgendwann am Horizont, dass wenn man nicht mehr wachsen kann mit diesen Franchises, man die noch mal irgendwie kombinieren muss. Aber ich glaube, Doomsday ist nicht der Film, wo man jetzt irgendwie Green Lantern noch mal hinten irgendwie schon mal andeutet oder sowas. Ja, ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Avengers-Predictions bei euch?
Nein.
Auch
nicht. Ich meine,
weiß
bei
man
mir
gar
läuft
nicht, was das werden soll für einen Film.
Bei mir läuft natürlich die ganze Zeit dieser YouTube-Countdown im Hintergrund.
Ja, genau.
Ich habe den hier groß auf dem Fernseher im Wohnzimmer. Aber ansonsten, ja. Das war schon spannend mit den Stühlen und so, oder? Als sie da alle bekannt gegeben haben, das hat mich schon ganz schön den Puls hochgetrieben.
Ja, war auch mein
Das ist schon interessant. Also das hat man so auch irgendwas noch gar nicht. Also dass man wirklich nur sagt, der ist auch, die sind da einfach, diese ganzen Schauspieler sind in dem Film. Man fragt sich so, okay, warum? Aber ja, naja, wir freuen uns dann, wenn The Wakandans und The Fantastic Four sich endlich treffen. Lukas, was ist deine zweite Prediction?
Meine nächste Prediction leite ich aus zwei verschiedenen Datenpunkten ab. Einerseits, ihr werdet es alle mitbekommen haben, Hongo, die chinesische Plattform für Kurzfilm-Content, ist mittlerweile größer als vergleichsweise Konkurrenten wie Tencent Video oder Youku oder so. Und die Titel, die dort angeboten werden, ich habe mal durch diese kurzen Dramen, die es dort gibt, durchgeguckt und The Great Grandma Takes Charge oder Please Come Into My Heart und May All Women Be Free klingen auch sehr verlockend, aber gut, das mag jetzt irgendwie für mich ein Grund zum Spotten sein, aber viele Chinesen und Chinesinnen sind da große Fans. Und gleichzeitig gab es jetzt gerade den Earning Call von Netflix, wo sie angekündigt haben, wir überarbeiten unsere Apps, damit wir better serve the expansion of our business over the decade to come können, und zwar unter anderem, indem wir mehr Kurzfilm-Content ausspielen können. Das wird besser in die App integriert. Alle anderen Apps da draußen, ihr habt das mitbekommen, sind so auf das Instagram Reel und auf das TikTok-Modell umgestiegen. Und deshalb glaube ich, eins der großen Studios da draußen wird ein eigenes Unterlabel gründen für Shortform-Content, basierend eben auf dieser Art von Erfolg.
Ja, sehe ich auch als recht wahrscheinlich. Also über verschiedene Unterfirmen und Beteiligungen stecken die meisten ja schon in irgendeiner Art und Weise in Startups drin. Also Sony hat das ja auch ein bisschen alles outgesourced. Aber ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass das passiert.
Also ich könnte es auch formulieren als die Rückkehr von Quibi. Wir sind ja alle natürlich Quibitches, aber ich glaube, das wird nicht genau dasselbe sein und wir werden auch nicht The Golden Arm 2 bekommen. Aber ich denke, das wird einfach ein Segment sein, in das man jetzt offiziell investiert und dann spielt man das vielleicht auch über andere Plattformen aus und so. Ich glaube, da sind alle Studios irgendwie hinterher und das passiert dieses Jahr.
Aber irgendein Studio macht da irgendeine Firma, das ist mir so ein bisschen zu lasch, glaube ich.
Würde sagen, eins von den großen fünf oder Netflix.
Okay.
Das hätte ich jetzt sowieso gesagt. Also es muss schon entweder Netflix sein oder Paramount oder ja, ihr wisst ja, wer die großen fünf sind, Universal, Warner Brothers, wenn es die dann noch gibt. Finde interessant, dass wir noch keine Prognosen zu dem großen Netflix-Warner Brothers-Merger oder Aufkauf haben, aber ja, ich denke, eine von diesen Institutionen.
Ja, da habe ich mich auch gefragt, ne? Das steht uns ja noch ins Haus, aber ob das durchgeht, wird dieses Jahr noch nicht entschieden. Das hatte ich überlegt, ob man sowas macht wie das wird scheitern oder so, und dann habe ich mich gefragt, was machen jetzt die Saudis und Jared Kushner oder sowas? Kaufen die 30% von Disney? Das hatte ich irgendwie lange hier stehen. Aber dann dachte ich irgendwie auch, weiß ich auch nicht so richtig. Das ist, wie willst du das genau so schärfen? Aber die würden wahrscheinlich auch irgendwas versuchen, auf jeden Fall, ja.
Hatte auch überlegt, ob Katar als Investor, die jetzt sich wieder aufstellen dafür, vielleicht irgendwie eine große Rolle spielt. Aber hab das nicht irgendwie so richtig ausformuliert bekommen.
Ja, ging mir auch so. Tino, was hast du denn noch?
Ich bin auch bei den Mikrodramas gelandet, wie Lukas auch, weil sie auf jeden Fall the next big thing sind. Ich gehe aber davon aus, eben weil das alles ja recht jugendfrei abläuft und 2025 auch das Jahr der Schundschinken war, um auch mal einen Insider und einen real existierenden Trend zugleich vom Discord aufzugreifen, dass 2026 auch ein Streamingdienst oder wie auch immer man diese Mikrodramadienste nennen möchte, entstehen wird, der sich auf vertikal Schundschinken-Content only konzentriert, und ich gehe auch davon aus, beziehungsweise damit die Wette auch halbwegs verifizierbar ist, dass ein Investment von mindestens 50 Millionen reinfließt, um einfach den Markt mit solchen Vertikal-Schundschinken-Sachen zu bombardieren, weil du hast quasi die Proof of Concept schon, dass das bei BookTok funktioniert. Du holst dir die Rechte recht günstig, verfilmst das in 50 Episoden a eine Minute, verlangst 9,99 im Monat. Ich glaube, das ist
ein ganzer neuer Streaming-Service, der das macht.
Schund Plus.
Ja.
Ja, fast ein bisschen zu
weil
hart.
Weil das ja, also es muss sich, glaube ich, von allen bisher existierenden abgrenzen, eben weil die wahrscheinlich keinen raunchy Content machen werden, jedenfalls nicht in diesem Bereich. Gleichzeitig ist da aber, glaube ich, die Zahlungsbereitschaft schon sehr, sehr hoch.
Aber eine Frage, die Rechte für die großen Schundschinken sind ja nun eigentlich auch schon alle recht schnell verteilt gewesen. Also man findet ja eigentlich von diesen großen Buchblockbustern, gerade in den USA, keinen, der nicht verfilmt wird. So die Top Ten der Büchercharts in den USA von Barnes & Noble oder so werden immer verfilmt. Und bei den Top 20 sind es oft so Miniserien oder irgendwie vielleicht doch was Kleines. Und deshalb frage ich mich, bleibt da überhaupt noch genug? Also klar, der Markt ist riesig, aber meinst du, die finden da genug Rechte für so einen günstigen Dienst?
Ich denke schon. Also ich glaube, so ein Hallmark für Schundromane funktioniert auf jeden Fall. Ja, also auch die ganzen Fester, also alle Bücher, die bei Fester rauskommen, haben ja auch zum Beispiel gar keine Filmrechte verkauft. Oder nicht alle. Also ich glaube, da findet sich was. Bloß, das ist ja schnell geschrieben. Also der Markt wird ja wirklich die ganze Zeit damit geflutet. Und wenn sie sich dann damit zusammentun und wenn die erstmal dieses Investment haben, wenn die dann die TikTok-Algorithmen damit bespielen, dann können sie ja ihre eigenen Hits quasi kreieren, für die sie aber schon die Verfilmungsrechte haben, beziehungsweise wo die Verfilmung parallel auch schon läuft.
Ja, als jemand, der sich in letzter Zeit auch ein bisschen mehr mit dem Verlagswesen beschäftigt hat, muss man sagen, es sind ja wirklich wahnsinnig viele, also jetzt noch im Jahr 2025, Imprints entstanden von großen Verlagen, die dezidiert sich nochmal eben Dark Romance, Romantasy, New Adult und sowas widmen. Also ich würde sagen, der Markt ist auf jeden Fall groß genug, um sowas auch zu beliefern. Also finde ich einen guten Tipp. Ja. Wird wahrscheinlich passieren, halte ich für eine gute Möglichkeit auf jeden Fall.
Ja, ist schon schwer, ist sich schon schwer gemacht, aber klar, wenn die, das Interessante ist ja dann auch so, wie explizit ist dann der Videocontent auch dazu, also wie explizit sind dann die Filme auch und so, das ist natürlich dann interessant, wenn man wirklich sagt, so, man muss es dann abgrenzen quasi von anderen, es soll aber nicht auch direkt in die pornografische Richtung gehen.
Ja, aber
das
wenn du dir was, dann so alleine guckt, du hast dir dann irgendwelche Onlyfans-Creator als Darsteller, die bringen dann wiederum ihre 1 Million Follower mit. Also ich glaube, das kann sich gut gegenseitig befruchten.
Ja, cooler Tipp. Das ist ein Tipp auf jeden Fall, genau, bei dem man, da muss man den Markt kennen, man muss wissen, was könnte sich wie entwickeln. Und so ist natürlich auch mein nächster Tipp. Es wird Schlagzeilen geben, dass Leute versuchen werden, sich versteckt in einem trojanischen Pferd in ein Odyssey-Screening zu schmuggeln. Oder?
Ja. Wer kriegt da das Holzpferd geschenkt irgendwie? Also das Kino oder was?
Vielleicht versucht man sich vorbeizuschieben mit so einem Pferd an der Kasse oder so.
Eine Frage, ein Problem, das ich hätte. Es gibt doch garantiert den Trojan Horse Popcornbecher. Werden die nicht sagen, hey, irgendwie, wir verkaufen hier schon trojanische Pferde, bringt nicht eure eigene mit?
Meinst du, Dolan macht sowas, einen Popcornbecher? Ja.
Ich weiß nicht, ob er darüber Kontrolle hat.
Er hat auch Fortnite-Premiere und A$AP Rocky und so.
Ja, und wenn Denis Villeneuve irgendwie seine Dune-Sandwurm-Dinger gibt. Also ich habe das Gefühl, Denis Villeneuve und Christopher Nolan sind schon irgendwie vergleichbare Typen und vergleichbare Künstler. Also ich kann mir vorstellen, dass er, solange er irgendwie alles in IMAX groß zeigen kann, auch solche Konzessionen eingeht.
Aber ich glaube, meinst du, der Film wird so lang, dass man einen menschengroßen Popcorn-Eimer braucht? Also der Größenunterschied wird es ja dann vielleicht.
Ja, also ich glaube, irgendwie sowas. Ich habe mich halt gefragt, so was wird so der, also ich, das ist ja ein Mega-Event wahrscheinlich, wenn der Film kommt, ist dann die Frage, wie der so ist. Ich finde das schon sehr,
vielleicht.
Was ich so gesehen habe, schon sehr hingeschludert manches. Also ich bin ja nicht komplett auf dieser alles muss super historisch akkurat sein und sowas, aber also diese Batman-Rüstung und sowas, es ist schon sehr stretching the imagination. So, deswegen bin ich mal gespannt. Ja. Ich habe immer noch so das Gefühl, vielleicht überhebt sich Nolan jetzt doch echt mal mit diesem Stoff. Aber wer weiß. Und dann frage ich mich natürlich so, wenn das so ein Hit wird, was könnte da so für eine Aktion, für ein Meme-Potenzial irgendwie so drin sein?
Ich bin jetzt ich und meine Jungs haben uns von einer Zauberin, die Tochter des Sonnengottes Helios ist, in ein Schwein verwandeln lassen.
Ich habe aber was glaube ich, dazu Meme-Potenzial ist mir jetzt aber erst eingefallen. Also muss man als Prediction jetzt auch nicht gelten lassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele kritische Filmbros aus Trotz zu Hause einfach sich Helme mit einem 3D-Drucker drucken und die dann während des Films aufziehen, um dagegen zu demonstrieren, dass der Film nicht historisch akkurat ist.
Akkurate Trojaner-Rüstungen im Kino tragen.
Ja.
Oder könnte das echt so ein von diesen ganzen, die jetzt auch die Stoa lesen und so, diesen ganzen Crypto-Bros oder sowas, könnte das echt so voll deren Film auch werden, irgendwie so, ne? Das ist auch, also 300, da waren die noch zu jung wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich sind alle Comedy-Gruppe Reels dann mit dem Odyssey-Soundtrack untermalt.
Ja.
Wir werden in diesem Jahr sehr viel über historische Akkuratesse diskutieren. Das sehe ich jetzt schon auf jeden Fall kommen. Das ist keine eigene Prognose, aber das ist halt so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ja. Ich dachte auch noch, aber das ist so schwer quantifizierbar, es werden sich mehr Leute für Altgriechisch einschreiben an den Unis, nachdem der Film kommt. Aber ja, da weiß ich nicht, ob ich da nächstes Jahr, ich denke schon jetzt daran, dass ich nächstes Jahr keinen Bock haben werde, das zu recherchieren. Und deswegen habe ich schon die Prediction jetzt nicht genommen. Was habt ihr denn noch so parat?
Ich hätte als nächstes im oder ich bin noch jetzt dran, oder?
Du bist dran, ja.
Ja. Hört ihr das? Das ist das Geräusch der Leere in den Herzen der Menschen. Den Menschen da draußen fehlt etwas. Ihnen ist etwas vorenthalten worden, nachdem sie sich sehen, nachdem sie sich verzehren. Denn in unseren Herzen ist ein Loch in der Form von Shrek. Wir wissen alle, Shrek ist den Menschen abhanden gekommen und muss jetzt zurückgebracht werden. Und deshalb wird Shrek 5 ein massiver Erfolg. Er wird über 1 Milliarde einspielen und in den Top 7 der Jahrescharts landen. Und das ist ein drastischer Schritt von Teil 4, der nur irgendwie, glaube ich, 750 Millionen eingespielt hat. Aber die Meme-Kultur, die Tatsache, dass mittlerweile durch diese ganzen Dinge dort draußen jeder irgendwie die Luft von Shrek, den Ogersumpf in den Lungen trägt, wird Shrek ein Riesenhit. Und zwar in über 1 Milliarde und in den Top 7.
Ja, ich würde den Tipp zulassen, aber auch darauf hinweisen, Shrek lasst nach, da kommt erst 2027.
Ja, okay. Dann prognostiziere ich das für das Jahr danach. Und dann ist mein Ersatztipp.
Ich glaube, wir hatten auch mal, ich bin nicht ganz sicher, weil ich ja auch immer diese so und so viele Filme in den Boxoffice Top 100. Ich glaube, wir hatten ganz früher mal gesagt, dass wir so ein einzelner Film wird erfolgreich, dass wir das nicht unbedingt machen wollen. Aber ich bin da nicht sicher, ob das tatsächlich so war. Ja.
Ist okay, dann ist das weg. Und ich sag, in Toy Story 5 kommt ein Labubu vor. Okay. Ich meine, das ist doch, den Gag können sie nicht nahelegen. Und jetzt sagt mir nicht, dass Toy Story 5 auch 2027 kommt.
Nee, das glaubt, der kommt dieses
Jahr. Ich fand's so witzig, weil doch in Deutschland so dann so die ganzen Leute, so die Millennials und sowas, so, ja, das ist ja wie Monchichi, ne? Alle so waren, das ist ja wie ein bisschen noch früher Monchichi und sowas. Und turns out, Monchichi ist voll das Riesending in Asien. Ich habe das gesehen mit so riesige Hauswände und sowas, so, dass jetzt so Monchichi auch tatsächlich wieder zurückkommt. Und ganz viele von diesen Plüschtieren auch, ne? Also, dass auch ganz viele, weiß nicht, Pokémon jetzt auch so ein, dann nochmal so ein Bär um das Gesicht drum haben oder sowas. Also, Labubu sehr einflussreich. Ja, ich kann mir auch schon, dass das passiert, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie oft Toy Story so Gags über echte Toys, doch das sind eigentlich, ein paar von denen gibt es auch wirklich, ne, ja.
Ja. Oder vielleicht machen die auch so einen Italian Brain Rot Gag rein.
Das war das andere, was
ich auf Stühle gesehen hatte. Ja, aber dass so ein Labubu einfach unbespielt im Regal liegt, wäre ein guter Gag.
Ja. Oder es ist irgendwie so eine Nebenfigur, also jetzt wird dann vielleicht nicht Labubu genannt, aber es ist ein klar identifizierbarer Charakter, der halt irgendwie das Lababa oder Lumumba oder sowas halt ist. Also das, die werden das irgendwie nennen.
Ja. Ich habe mich derweil doch.
Gut, lass ich durchgehen. Aber das wäre eine, die würde Lukas würd nicht durchgehen lassen. Lukas würde sagen, das ist schon sehr wahrscheinlich. Kannst du es noch ein bisschen schwerer machen? Aber ich gönne dir den.
Ja, oder die Farbe vom Labubu festlegen.
Das ist aber sehr, das ist sehr großzügig.
Höre ich zwei Labubus?
eine Fraktion von Labubus, eine Labubu-Partei soll vorkommen.
Nein, passt schon. Ja. Nicht mehr so, genau. Tino, bist du dran?
Ja. Also ich habe mich jetzt ein bisschen in diese Prediction verliebt, dass wirklich sich die Leute für Odyssey die Helme zu Hause am 3D-Drucker drucken. Und wenn ihr mir diese Prediction durchgehen lassen würde, würde ich auch 50 Stück hier drucken und in Berlin im Kino verteilen, damit ich diesen Punkt bekomme.
Ich habe auch das schon überlegt, dass natürlich ich einfach jetzt mit diesem Pferd versuchen muss, in das Ding zu kommen. Was genau ist die Prediction? Leute werden mit Helmen ins Kino kommen.
Das ist Schlagzeilen, also weltweit oder halt so in diesen, auf den einschlägigen Filmwebseiten Fotos geben wird von Leuten, die mit Helm in diesem Kino sitzen und anderen Leuten den Weg versperren, beziehungsweise den Blick.
Also da würde Lukas jetzt wahrscheinlich das nicht akzeptieren, den Punkt.
Wieso? Warum nicht? Weshalb? Warum?
Nein, ich finde das völlig legitim. Wenn mein Labubu durchgeht, dann ist das auch in Ordnung.
Also, okay, dann haben wir das trojanische Pferd, Leute sitzen mit Helm im Kino.
Das trojanische Labubu.
Labubu im
Labubu in Odyssey.
Genau.
Das ist die mutige Prognose. Dafür kriegt man 2 Punkte.
Also, ich habe wieder überlegt, natürlich nach den raunchy Comedies und den Rom-Coms, was ist das nächste Zeitgeist-Genre? Und ich glaube, wir sind uns alle klar, es sind Horrorfilme, deren Titel nur ein Wort ist. Und ich sage, in den Box-Office-Mojo Top 100 Filmen nach internationalem Box-Office des Jahres wird es davon mindestens 5 geben. Also Horrorfilme, deren Titel aus nur einem Wort besteht, so wie Sinners und Drop zum Beispiel oder Weapons. Weapons.
Together.
Mhm. Ja.
Also halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, dass das passiert.
Mhm. Ja.
Wollt ihr aber mich runterhandeln? Soll ich auf die 85 wieder runtergehen?
Vielleicht so ein. Ich meine, das Handeln ist natürlich immer so ein bisschen albern. Ich glaube, wir machen das ja auch vor allem für das Spiel. Aber also das halte ich schon für sehr wahrscheinlich, gerade wenn man überlegt, wie breit die Sachen aufgestellt sind, dass es sie gerade auch um Halloween noch mal vermerkt gibt, dass aber das ganze Jahr über eigentlich immer so eine Grundströmung irgendwie ist. Ich weiß nicht, fallen euch vielleicht sogar schon Titel ein für 26, die es vielleicht so weit nach oben schaffen?
Ich habe gar nicht, da kann ich sagen, habe ich nicht geguckt. Ja, also aber genau, kann sein, dass es gibt es bestimmt.
Ja, wird's
wahrscheinlich. Vielleicht handeln wir dich nicht mit der Zahl runter, sondern wir handeln dich auf 6 hoch.
Okay, und auch nicht The. Also The Monkey zum Beispiel oder so, das zählt
okay.
nicht. Es muss wirklich ein Wort sein.
Ja. Ich mag schon, wie du dann irgendwann die Box-Office-Charts anguckst und so einen kleinen, der jetzt gerade auf 104 ist oder so, anfeuerst und noch dreimal reingehst sowas. Ja,
also wie viel müssen es in den Top
6.
100 sein? 6 Stück aus einem Wort.
Gut, ich meine, wenn man sich dieses Jahr angucken müsste, würde man sich fragen, zählt Smurfs als Horrorfilm?
Ja. Superman, Sinners, Weapons, 731, Elio,
Ballerina, Bogonia wäre für dieses Jahr ein schwieriger Fall, oder?
Nee, zählt nicht, würde ich sagen.
Anaconda, David.
Together zählt auf jeden Fall.
Companion, Nürnberg, Eternity, Novocaine, Roofman, Warfare, Together, Pinocchio, Drop, Dracula.
Na gut, das sind ja nun, also Roofman ist nun vieles, aber kein Horrorfilm, oder?
Ja, ich habe nur alle Namen mal durchgegangen. Aber es ist Dracula, Together.
Dracula ist kein Horrorfilm, oder ist es ein
Dracula? Och, na ja. Ja, aber ich finde es interessant. Lass mal machen.
Ja. Das wird auf jeden Fall auch interessant, dann nächstes Jahr auszuwerten, was denn jetzt nun als Horrorfilm zählt.
Ja. Nice, okay. So, dann ist die durch, denn okay, mit Dracula gab es nämlich in diesem Jahr 7 sogar. Gut, dann haben wir die jetzt aber durchgewunken. So, weiter geht's, Lukas.
Das ist jetzt schon die letzte, richtig?
Vorletzte? Ich glaube, die vorletzte. Ich war jetzt bei der vorletzten.
Genau, ich musste ja leider einen aufgeben, weil ich erst jetzt gesehen habe, dass Shrek noch mal verschoben worden ist. Da ist mir schon einer weggefallen. Zum Glück habe ich ein bisschen Ersatz dabei. Und ich habe versucht, so ein bisschen die Stimmung, ein bisschen das Klima hier irgendwie zu betrachten. Und ich dachte, die Leute warten immer noch auf irgendeine Form von Erneuerung, von Umbruch, von Verwandlung. Und ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr, in dem offiziell von einem populären Kritiker oder von einer großen Publikation New Hollywood ausgerufen wird. Natürlich gab es das hier und da immer wieder mal als Schlagwort. Es gab Interviews mit verschiedenen neuen Künstlern, die so ausgeschrieben worden sind. Aber so auf dem Level von so einer Variety-Titelgeschichte, wo so verschiedene Leute gesammelt werden oder so, wird auf jemand versuchen oder vielleicht in Form von einem großen Buch, einer großen Buchveröffentlichung, wird jemand im Jahr 2026 New Hollywood benennen. Und ich glaube, das ist doch jetzt nicht unmöglich, oder?
Und was würde das, weil ich halte es irgendwie unwahrscheinlich, was würdest du sagen, schließt da an das New Hollywood an? Also warum man es nochmal so nennt?
Na, man sagt, okay, hier kommt eine neue Welle von Alternativen irgendwie außerhalb der bestehenden Logik, vielleicht außerhalb der Gewerkschaftslogik oder sowas entstehenden Filme, vielleicht außerhalb der irgendwie der großen Studios und Streamer irgendwie so entstehen. Auf jeden Fall Leute, die in irgendeiner Form Gegenläufer sind, die in irgendeiner Form nochmal kritisches Potenzial machen, die irgendwie vielleicht aus einer neuen Generation von so Internetkünstlern bestehen oder sowas. Also vielleicht heißt das auch irgendwie The New Online Hollywood oder sowas. sowas. Aber ich glaube, es wird so eine große, vergleichsweise junge Gegenbewegung. Also sowas wie, also ich meine, jetzt hat man in diesem Jahr über so Sachen wie Dime Square diskutiert und ich glaube, das ist noch so ein bisschen unter der Schwelle. Und ich glaube, es wird irgendeine Form von neuer Hollywood-Filmbewegung geben, die unter anderem als New Hollywood bezeichnet wird. Mhm,
ja, schön wär's. Hm.
Ist es vielleicht auch mehr der Wunschvater des Gedanken, aber wer weiß.
Ich glaube schon, dass ich so eine Bewegung formieren könnte, aber ich glaube, dass sie beim Namen eben gerade sich von Hollywood distanzieren wollen würden, weil New Hollywood wollte ja so ein bisschen neu erfinden, aber ich glaube, jetzt geht man auf größtmögliche Distanz zu Hollywood, wenn man irgendwas machen möchte.
Aber weil sie, man weiß ja gar nicht mehr, was ja ist denn selber, jetzt Hollywood? Oder? Also Bewegungen haben ja immer die Zuschreibung von außen bekommen und konnten nie was damit richtig anfangen. Also ob das jetzt die Fauvisten sind irgendwie oder halt dann später, also auch bei New Hollywood oder was weiß ich, die Berliner Schule oder sowas, da sind ja immer Leute, die dann so ein bisschen mit hadern. Und ich glaube, das klingt nach der Art von Bezeichnung, die sich dann Leute überlegen.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall griffig. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann IndieWire und Co.
Sowas dachte ich, genau, auf dem Level. So David Ehrlich hat sein A24-Buch fertig und sagt dann, aber da sind noch mal neue Künstler.
Ja.
Okay.
Ja,
ist Tino wieder dran?
Gut, ich habe eine etwas pessimistische, aber ich glaube auch realistische Einschätzung, die Deutschland betrifft. Ich glaube nämlich, dass die deutsche Printausgabe vom Hollywood Reporter dieses Jahr auch wieder eingestellt wird.
Ich wusste gar nicht, dass es die gibt.
Ja, das war die Reaktion, die ich mir erhofft habe.
Ja. Ich finde da Pessimismus auch vielleicht zu hoch gegriffen. Also ich muss jetzt nicht sagen, also das ist jetzt kein großer Schmerz in meinem Leben, wenn der deutsche Hollywood Reporter verschwendet.
Ja, aber ich glaube, dass diese Ambitionen vom Hollywood Reporter irgendwas im deutschsprachigen Bereich zu machen, wirklich sehr kurzfristig nur halten wird. Also dass das gar keine wirklich langfristig aufgebaute Ambition ist.
Was ist es, eine Print-Sache? Oder ja, gibt es die Website, okay. Ja. Und das wird
die Website auch und das Heft aber auch. Also die Printausgabe auf jeden Fall. Die Website kann man ja mit AI beliebig lange weiterführen und einfach die englischen Artikel aufs Deutsche übersetzen. Oder wie wir es nennen, das IGN-Modell.
Dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay.
Klar, wieso nicht? Also vielleicht weißt du da auch Internes schon, ich glaube, du bist in der Branche da ja auch ein bisschen vernetzt.
Nee, gar nicht. Ich habe sie nur jetzt wieder gesehen und war kurz so davor, dass ich so gedacht habe, ich kaufe sie mir irgendwie, aber dann habe ich so gedacht, so hin und her abwägen. Und ich glaube, wenn ich als Indikator für jemanden, der sowas theoretisch kaufen würde, schon so lange abwägt, ist das kein gutes Signal.
Es gibt bislang wie viele Ausgaben? 3 oder 2 nur?
3, ja.
Okay.
Ich habe mir stattdessen 3-mal die Cinema geholt.
Ich sehe auf jeden Fall auf der Seite, dass die First Edition für 9 € pro Stück ausverkauft ist. Und das spricht ja eigentlich nur für den Erfolg. Also das wollen wir doch mal sehen. Die halten bestimmt auch länger.
Eben, die beißen sich durch.
Na gut, dann habe ich noch eine Vorhersage. Und ja, wir wissen es alle, wir denken alle oft darüber nach. Wir finden es auch schade, dass ich diese Prediction verloren habe in diesem Jahr. Und deswegen wird es natürlich so sein, dass Disclosure Day sich doch als E.T.-Film herausstellt.
Gut, das die These stand irgendwie im Raum schon vorhin, habe ich das Gefühl.
Das könnte doch tatsächlich so sein. Lukas, was hast du noch?
Ich habe noch 3 übrig und ihr dürft gerne dann aussuchen, welchen davon ich dann ins Feld führen soll. Deshalb mache ich dir kurz im Schnelldurchlauf. Zum einen war natürlich ein großes Thema, ein großer Hit, der Erfolg von K-Pop Demon Hunters. Und da wird ein 2. Teil kommen. Und ich dachte, wer wird denn dort als Gast auftreten? Und es ist nicht Blackpink, es ist nicht BTS. Es wird natürlich ein Art Übervater sein, der, keine Ahnung, der Snoop Dogg des K-Pops. Und deshalb wird Psy einen großen Gastauftritt, entweder als er selbst oder als ein sprechendes Tier in K-Pop Demon Hunters 2 haben. Und das wird im Laufe des Jahres angekündigt. Meine 2. Idee war, The Rock ist mit The Smashing Machine auf die Nase gefallen. Und wir wissen alle, der Herr Fels, der verträgt das nicht, wenn man ihm da doch irgendwie entgegentritt, wenn er scheitert. Und deshalb wird er dem Prestige-Kino wieder den Rücken kehren. Und deshalb kündigt The Rock in diesem Jahr Black Adam 2 an. Die Power shiftet schon wieder im Universe und da kommt Black Adam 2. Oder zuletzt Irgendwie eine große Popkulturfigur, dachte ich mir, muss doch auch noch ins Kino kommen. Irgendwie mussten da Querverbindungen hergestellt werden. Und wir hatten schon alle möglichen Veröffentlichungen mit Taylor Swift. Aber der Mann an ihrer Seite, Travis Kelce, ist immer noch nicht im Kino. Deshalb dachte ich, nachdem er irgendwann 2024 oder so einen Serienauftritt hatte, gibt es 2026 den großen Kinofilm mit Footballstar Travis Kelce. Was meint ihr? Was davon wollen wir an den Start schicken?
Also Black Adam 2 natürlich, wenn wir dir gar nicht die Möglichkeit auf den Punkt gönnen, würde ich sagen, weil das recht unwahrscheinlich ist, glaube ich, im neuen DC Universe. Eh ganz interessant, eine Black Adam 2, Black Adam und ein Smashing Machine, beide irgendwie so all gelaufen. The Rock kann echt nur so bestimmte Nicht-Filme, kann er gut machen, hat man so das Gefühl, ja.
Ja, die Wrestling-Fans erwarten ihn jetzt zurück bei WrestleMania auf jeden Fall. Ich glaube, er flüchtet aus der Filmwelt wieder eine Weile und haut noch mal ein paar Leute.
Ja. Weil ich fand Psy irgendwie in K-Pop Demon hat das 2 ganz gut, ich weiß noch nicht, ja, wird das schon, doch, der wird wahrscheinlich schnell jetzt irgendwie auf den Weg gebracht, oder? Weil normalerweise ist das ja immer zu früh, man muss ja immer ein Jahr mit ein Jahr Pause, aber ich würde sagen, die nehmen wir.
Ich habe nämlich auch das Gefühl, wenn man so diese großen Konzerte, die der macht, wo dann diese drei Generationen zusammenstehen und er rennt über den endlosen Steg und das ganze Land huldigt ihm und er wird da rausgeschossen, so, ich glaube, das ist die Energie, die man für K-Pop Demon Hunters möchte. Und ich hätte sogar eine Erklärung, was für eine Rolle er spielt. Ich glaube, er ist einfach einer von so einer früheren Generation, der vor vielen Jahrhunderten oder vor vielen Jahren die Dämonen eben fortgehalten hat. Und er ist jetzt so eine Art Trainer oder Ausbilder vielleicht. Das wäre so meine kleine Bonusprognose.
Ja, fragt man sich, ob die das wollen, quasi diese großen Namen in dem Film, oder ob man jetzt so groß ist quasi, dass man das eh gar nicht braucht. Ne?
Aber, na, die Namen wollen das bestimmt auch. Also ich kann mir vorstellen, dass bei denen eine ganze Menge K-Pop-Stars angeklopft haben in den letzten Monaten.
Ja, oder dass man es vielleicht auch so versucht zu internationalisieren und dann irgendwie eine Koop mit Baby-Metal oder so macht, dass man dann quasi
Mein Gedanke war, es gibt halt eine Szene, wo sie sagen, ja, ich habe sie damals auch mit einem mächtigen Ritual abgehalten, die Dämonen. Und dann gibt es so einen Schnitt und dann sehen wir ihn Gangnam-Style tanzen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, aber finde ich gut, weil das könnte durchaus passieren, ist aber alles andere als wahrscheinlich.
Dann nehmen wir die. Tino, dann hast du noch eine, glaube ich.
Ich habe auch noch drei, nicht so spannende, aber auch halbwegs.
Ich hatte schon keine mehr nach vier, deswegen habe ich diesen Disclosure, der Scheiß nochmal. Deswegen, ja, sehr gut. Ja.
Also ich prognostiziere, dass Sinners zwar 16 Mal für einen Oscar nominiert ist, aber keinen einzigen erhalten wird. Oder dass The Bride nicht in die Box Office Top 50 reinkommen wird. Oder dass diese weltweite Horrorrenaissance dazu führen wird, dass 2026 auch mindestens ein großes deutsches Horrorprojekt angekündigt wird, was so Prestigenamen dabei hat, weil man auch endlich hier wieder zeigen, was man Genre kann.
Til Schweigers Impfmutanten.
Ja. Was denn nochmal? Okay, sag nochmal.
Also Sinners kriegt keinen einzigen Oscar.
Das finde ich nicht schlecht.
Taucht nicht in den Box Office Top 50 auf und der große deutsche Horrorfilm kommt endlich 2026.
Was wären denn große Namen? Haben wir denn große Horror oder wäre das dann auch wieder so ein Poster, wo so Christoph Maria Herbst und irgendwie
die üblichen Verdächtigen und das
in so eine in so einem Geisterhaus aber dann
ja, so, ja. Das Spukschloss so
Christian Alverts großer Horrorfilm kommt oder was?
Ja, sowas in der Art.
Na, ich finde auf jeden Fall den interessant, oder sagen wir den, wo ich sag, da kriegst du wahrscheinlich nicht den Punkt, ist, also ich glaube, Sinners wird schon mindestens einen Oscar gewinnen. Also alle 16 verlieren wäre natürlich krass.
Gibt's manchmal, ne, dass diese vielen Nominierten, war das nicht letztes Jahr?
Ja, aber
ich
sehe Sinners halt in keiner Kategorie so als den eindeutigen Favoriten. Das ist natürlich nur Privatmeinung, aber es könnte schon passieren, dass sich das so verläuft. Und es macht für mich die Oscar-Verleihung halt spannender.
Ja, ich finde das, also jetzt auch gar nicht jetzt so explizit gegen Sinners, aber ich finde es irgendwie.
Es gibt manchmal diesen Fall, dass
man sehr oft nominiert ist und dann aber tatsächlich gar nichts bekommt. Ja.
Und die halt in keiner Kategorie so super krass heraussticht, finde ich. Weil bei Song ist halt Golden von K-Pop Demon Hunters nominiert. Und alle anderen Kategorien ist zumindest starke Konkurrenz da. Es ist jetzt nichts, wo man so gesagt hat, da ist Sinners mit Abstand das herausstechendste Werk.
Aber ja, ich finde ich gut, kann man machen. Darf ich übrigens nochmal sagen, also wenn in diesem Jahr ein Film besonders schlechte Spezialeffekte hatte, dann war das The Lost Bus und der ist für beste visuelle Effekte nominiert. Das ist wirklich völlig absurd.
Ja, vielleicht ist da irgend so ein technischer Durchbruch, den wir nicht sehen oder wo wir uns so denken, das sieht doch nicht gut aus. Vielleicht können sie jetzt Flammeneffekte besonders effektiv darstellen oder so, aber ich habe es auch nicht gecheckt. Also,
Ja,
das
vielleicht
vielleicht
ist
gibt es
das
auch mal
wie
irgendeinen Explainer, was das soll.
so ein Film wie Public Enemies oder sowas, der was Neues macht, aber das vielleicht noch nicht auf dem Level, wie man es erwarten würde. Wer weiß.
Ja. Like a Complete Unknown hat, glaube ich, letztes Jahr 8 Nominierungen bekommen und keinen Oscar. Das war so ein Film. Also ab und zu, ja, ab und zu gibt es sie. Gut, dann haben wir unsere Vorhersagen auch jetzt wieder hier im Kasten. Wir tun die auf den Discord. Dann stehen die da und man kann die abhaken, wenn da was wahr wird. Und wenn ihr Cuts hört und finanziell unterstützt und da auch schon seid, könnt ihr auch eure 5 Predictions da mal posten, wenn ihr wollt. Gerne jetzt so in den nächsten Tagen. Und dann können wir immer so ein bisschen schauen, wer was richtig hat. Da hat man immer so, genau, wie jetzt Tino bei den Oscars oder sowas, hat man immer noch so eine zweite Ebene, so wie ich in Disclosure Day sitzen werde und denken würde, wann kommt endlich E.T.? Habt ihr
So
noch
ist das für
irgendwas?
Leute, die Sportwetten machen, oder? Ich glaube,
Total,
die
ja.
können sich damit bestimmte Teile ihres Lebens spannender gestalten.
Ja.
Ja.
Interessant, dass wir keine Podi-Market-Wette hatten, ne? Tino, das ist ja einerseits dein großes Steckenpferd und andererseits war ja tatsächlich so, dass bei den Golden Globes das diesmal auftauchte, Podi-Market und so die Wettchancen und sowas. Das ist auch noch so eine, weil ich finde, man ist ein bisschen, und hatten wir auch diesmal nicht so doll, so ein bisschen müde dieser Tech-AI-Tipps, der erste AI-Film und dies und das so, weil
Ja.
irgendwie sind wir da drin und irgendwie fast habe ich so ein bisschen das Gefühl, so vom Vibe. Gerade ist es irgendwie so out und keiner hat mehr Bock drauf, aber es wird natürlich überall versucht einzubauen. Aber ja, das hatten wir diesmal nicht so stark, ne?
Ja, und es ist
Mit
ja auch bei diesem
Polymarket.
ganzen Polymarket-Thema, sobald die Leute da mal richtig liegen, wird es als so ein Wow-Effekt genommen. Aber dass zum Beispiel 84% dachten, dass Sinners nicht für beste Spezialeffekte nominiert wird, zeigt ja halt auch schon, wo die Problematik im ganzen System steckt. Oder dass sowas wie Lost Buzz nicht mal dabei ist, überhaupt in der engeren Auswahl. Also es ist alles sehr, ja, es ist halt ein elaboriertes Glücksspiel. Ist ein bisschen wie so ein Idle-Game, wo man auch denkt, man kann richtig geil was, aber es ist nicht so.
Das beste Glücksspiel ist natürlich hier diese Vorhersagenfolge. Habt ihr noch irgendwas? Muss jetzt gar nicht viel sein, aber irgendwas, wo ihr sagt, da freut ihr euch jetzt richtig drauf dieses Jahr oder irgendein Vorsatz oder so. Es ist ja immer so, dass man jinxt das, glaube ich. Also, wenn man jetzt hier sagt, dieses Jahr gucke ich nur Filme über politischen Widerstand oder sowas, dann guckt man keinen einzigen, weil man irgendwie, ich weiß nicht, es gibt dieses Phänomen, finde ich, dass wenn man so sagt, ich mache auf jeden Fall diesen neuen Podcast oder dieses Projekt, dann hat man selber schon, weil man es ausgesprochen hat, nicht mehr so Bock drauf irgendwie. Dann ist es wie so eine Aufgabe, die man sich auferlegt hat, die jetzt in der Welt ist. Habt ihr irgendwas, was ihr euch vornehmt für das Filmjahr oder irgendwas, worauf ihr euch irgendwie besonders freut?
Ja, also ich sag erstmal, dass ich kündige es jetzt an, dass ich bis Juni mein neues, nächstes, größeres Projekt angekündigt habe. Irgendwann muss ich da mit an die Öffentlichkeit. Ich kann nicht nur im Zimmer sitzen. Und ansonsten habe ich vor allen Dingen eine Liste von
Du
Filmen,
kündigst
auf
die
die ich.
Ankündigung. Also es gibt das Projekt und du kündigst an, dass
Genau.
es das gibt. Okay.
Und ansonsten würde ich sagen, gibt es vor allem eine Reihe von Filmen, auf die ich mich freue. Ich mache das vielleicht kurz in einem Überblick. Also ich freue mich wahnsinnig auf den neuen Film von Patrick Wang, dem Filmemacher von so Filmen wie Bread Factory, der scheinbar einen Film über Arthur Rimbaud macht, was die seltsamste Kombination ist. Ich freue mich auf den neuesten Hamaguchi-Film, Sondin oder All of a Sudden, der auch sehr interessant klingt und natürlich auf so Sachen wie den neuen Radu Jude, den neuen Lisandro Alonso, aber vor allen Dingen würde ich auch sagen, schon relativ bald kommt ja das geträumte Abenteuer von Valeska Griesebach wahrscheinlich irgendwo in die Welt und Western von 2017 war wirklich so einer meiner absoluten Lieblingsfilme und da bin ich sehr gespannt, was passiert. Und ansonsten, wenn ich einfach Namen durchgehe, sind da Leute wie Albert Serra, Hirokazu Koreeda, Schönbrunn. Anna Biller macht nach fast 10 Jahren nach The Love Witch mit The Face of Horror endlich einen neuen Film und Joao Pedro Rodriguez ist wieder da. Tom Ford dreht einen neuen Film, Bruno Dumont, Lee Chang-dong. Also da kommt eine ganze Menge Interessantes auf jeden Fall auf uns zu und Carlos Regadas will auch was machen. Da gibt es eine Menge, wo ich Bock drauf habe.
Tino, ihr habt eine ganze Folge. Du hast gesagt, ne, bei Kino Plus habt ihr eine Folge gemacht und
Genau, wir
bei
haben bei Kino
Genregeschehen auch,
Plus.
ne? Also hast du schon alles
Ja,
runtergerattert,
ja, ja.
Mehrfach,
Ja.
ja.
Deswegen also auch da, es gibt immer viel zu viel, worauf man sich eigentlich freuen kann. Immer ein persönliches Kuratierungsproblem, wenn man so am Anfang des Jahres den Eindruck hat, das könnte ein schwaches Jahr werden, weil bisher hat sich das immer als unwahr herausgestellt, finde ich.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall auf Wuthering Heights von Emerald Fennell, obwohl ich den letzten Film ja gar nicht so mochte. Ich hoffe einfach, weil ich weiß auch nicht, R-rated, dann so ein großer romantischer Stoff, dann waren schon auch sehr interessante, auch so surreale Bilder in diesem Trailer irgendwie und dieser Charlie XCX Soundtrack quasi, ja. So Hot of Brad ist auf jeden Fall, also ich würde
ich
mir
auch,
da
es kommt
so ein großes
Tipp zu Charlie XCX irgendwie.
Ja, sie macht sehr viel dieses Jahr auch, ne? Ich habe auch irgendwas
auch
überlegt. Ich dachte dann auch, so wird das der erfolgreichste Soundtrack ever, aber das kann ja auch nicht sein, weil das irgendwie gar nicht mehr die Zeit ist, so der CD-Verkäufe und sowas, aber ich hoffe, dass viel dieser Musik in diesem Film irgendwie stattfindet und nicht nur mal so anklingt oder sowas, sondern dass das schon so eine Musikvideo-Dimension auch kriegt teilweise. Mhm. Ich mag ja auch diese, so die weinerliche Balladen Charlie XCX so ganz gerne und diese Hyperpop-Sache gar nicht immer so, aber das könnte so ein Event-Ding sein, Jacob Elordi und Margot Robbie, na, weiß ich nicht, jetzt vielleicht nicht meine liebste Besetzung dafür, aber ich bin mal gespannt, ob das so ein bisschen so ein Sog auslösen wird, dieser Film, keine Ahnung.
Ja, auf den habe ich auch Bock. Ich freue mich auch auf diesen I Want You Sex von Craig Araki, der dieses Jahr kommen soll.
Habe ich letztes Jahr in der Liste gehabt, ist nicht gekommen.
Ja, hoffentlich kommt er dieses Jahr, weil dann wird es hoffentlich auch einige Retrospektiven zu Araki-Filmen geben, weil ich finde, er ist auch immer noch jemand, der, wo es sich lohnt, ihn immer wieder neu zu entdecken oder überhaupt mal wieder die Sachen zu schauen, weil ich davon auch wenig im Kino sehen konnte.
Ja, worauf ich mich auf jeden Lando. Fall... freue, der neue Edward Ball, also der Skinamarink-Regisseur kommt.
Land of Nod.
Ja. Und ich möchte einfach den Moment haben, wo dann der neue Godzilla gegen den verliert und so eine neue Generation von Daniel Schröcker-Traumatisierung vorfindet. Das ist ist so unsere Variante von epigenetischem Trauma.
Da musste ich sehr drüber lachen, als ich eure Genre-Geschehen-Folge gehört habe zu den Sachen, auf die ihr euch freut. Und dann ging es auch um diesen neuen Film vom Skinamarink-Regisseur. Und dann sagt dann er halt wirklich so, ja, ich mochte das, Skinamarink. Ich mochte nur nicht, dass der gegen Godzilla verliert. So als wäre das so ein Ereignis in der Weltgeschichte, das irgendwann mal so passiert. Also ich einfach so umnehmen, dass ich mochte nur nicht, dass der gegen Godzilla verliert.
Ja. Ich war auch richtig lachen, überrascht, ich wusste nicht, dass das so tiefe Narben hinterlassen hat, wo man den Grind auch jederzeit wieder
so
runterreißen
Kanon
kann.
Kanon ist einfach, dass das mal passiert ist. Ja, genau, das werden wir dann natürlich versuchen, irgendwie herzustellen im nächsten Film des Jahres. Turnier. Gut, dann freut es mich sehr, dass wir wieder diese Vorhersagen gemacht haben und wir hören uns hier nicht in einem Jahr wieder. Wir sprechen vorher mal irgendwie in einer Folge miteinander. Aber vielen Dank, Tino, dass du wieder dir die Zeit genommen hast an diesem Tag.
Jetzt
ist es ja irgendwie schon 10:30 Uhr abends. Mhm. Ja. Podcast-Marathon-Man. Lukas, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich finde das immer interessant zu überlegen. Und ich finde das ganz interessant. Man hat immer erst so irgendwie eine Stunde findet man gar nichts und dann kommen doch auf einmal irgendwie ein paar Thesen oder so. Aber am Anfang hat man gar kein Gefühl für das Jahr und plötzlich listet es sich doch so vor einem auf. Das finde ich immer einen interessanten Moment.
Mhm. Ja. Hatte ich diesmal gar nicht. Diesmal kam der nicht. Ich saß auch so davor und war so, was ist denn der springende Punkt? Was ist der Funke? Aber nach dieser Folge auf jeden Fall doch. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Filmjahr. Ja. Alles klar. Dann war es das von uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr ganz finanziell unterstützt. Da kommt nämlich unser Helge Schneider Special und sonst, in der Woche drauf geht's weiter mit. Ich glaube, wir müssen mal wieder eine riesige Folge Was gab's noch machen. Wenn wir so viel, was wir noch nicht besprochen haben, das ist, glaube ich, jetzt mal wieder an der Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.